SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Kein Händeschütteln beim Friedensgruß, kein Singen schöner Weihnachtslieder, keine Heizung. Gottesdienstbesucher müssen zurzeit sehr stark sein. Im Mariendom in Andernach bei Koblenz dürfen sie aber immerhin Weihwasser nehmen. Unser Reporter Andreas Kriesam hat sich den hygienischen Spender mal genauer angesehen.
Wer durch das mächtige hölzerne Hauptportal die Kirche Maria Himmelfahrt in Andernach, kurz den Mariendom, betritt, der sieht sofort eine ca. 1,20 Meter hohe schwarze stählerne Säule, ein Kreuz auf dem Deckel, darunter eine golden schimmernde Aushöhlung, gerade so tief, dass eine Hand darunter passt. Darin ist aber kein Desinfektionsmittel, sondern Weihwasser. Ein kurzes, leises Gurgeln. Und schon tropft geweihtes Wasser aus einem kleinen Kränchen. Pastor Stefan Dumont ist über diesen kontaktlosen Weihwasserspender froh. Diese Konstruktion gefällt ihm richtig gut.
Das ist das, was mich eigentlich überzeugt hat. Vom ersten Moment an, wie ich den zum ersten Mal auf dem Foto gesehen habe, dachte ich, jawohl, das ist mal eine Möglichkeit, so ein Gerät zu produzieren, ohne dass es aussieht wie Desinfektion. Ein Sensor, wenn man die Hand davor hält, kommt oben aus dem Kreuz ein kleiner Tropfen Wasser. So viel, dass es gerade reicht, um die Hand zu benetzen und das Kreuzzeichen damit zu machen.
Manche sind ein bisschen verwirrt, wieder andere laufen glatt an dem eigentlich unübersehbaren heiligen Gerät vorbei.
Ich habe den überhaupt nicht beachtet.
Ist mir im Moment nicht aufgefallen. Ist noch nicht so gewohnt, wie wenn ich jetzt am Weihwasserbecken vorbeigehe.
Viele haben sich aber auch schon daran gewöhnt und loben den Corona-gerechten und edel aussehenden Spender.
Auch mit dem Kreuz und dem Gold hier gefällt mir gut.
Ich finde die Idee sehr gut. Also gerade für die älteren Leute, die das noch so von früher kennen und so machen, ist eine gute Möglichkeit.
Gut, weil nicht alle eben da ihre Finger reintun.
Kritik gab es noch von keinem Gemeindemitglied, freut sich Pastor Dumont. Im Gegenteil, die Andernacher sind ganz stolz, dass dieser Prototyp in ihrem Mariendom steht. Hergestellt hat ihn eine Aachener Firma, designt hat ihn eine Künstlerin, die im letzten Jahr die beiden Turmkreuze entworfen hat, erzählt Pfarrer Stefan Dumont.
Er soll wohl, wenn er so weit nachher in Serie geht, um die 3.500 kosten.
Viel Geld, aber diese Weihwasserstele ist es wert, bekräftigt eine Andernacherin.
Die kann bleiben über Corona hinaus, weil das ja hygienisch ist.
Man lernt ja nie aus. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das Coronavirus in China entdeckt wurde. Da nahm die Pandemie ja schließlich ihren Anfang. Aber es war die Schottin June Almeida, die das Virus erstmals entdeckte. Und das schon in den 60er Jahren. Jenny Bayen.
1930 wird June Almeida im schottischen Glasgow als Tochter eines Busfahrers geboren und verlässt schon mit 16 Jahren die Schule. Eigentlich nicht die besten Voraussetzungen, um mal in der Medizin hohe Wellen zu schlagen. Der medizinische Schriftsteller George Winter hat in einem Interview mit der BBC erklärt, wie es trotzdem dazu kam.
Sie hat sich schon immer dafür interessiert, Dinge zu lernen und zu verstehen. Sie bekam nach der Schule einen Job als Laborangestellte im Glasgower Krankenhaus und dort wurde ihr Wissensdurst dann so richtig gefördert. Im Jahr 1956 zog sie mit ihrem Ehemann Enrique Almeida nach Kanada und wurde dort am Ontario Institute für Krebsforschung für die Arbeit am Elektronenmikroskop eingeteilt. Almeida war ein Naturtalent und damit begann ihre eigentliche medizinische Karriere.
In den 60er Jahren bekommt Almeida dann ein Jobangebot in der St. Thomas Hospital Medical School in London. Übrigens genau das Krankenhaus, das erst vor kurzem den britischen Premier Johnson während seiner Covid-Erkrankung behandelt hat. Und in diesem besagten Krankenhaus macht Almeida die Entdeckung des Coronavirus. Allerdings eher zufällig. Im Jahr 1964 findet der britische Virologe David Tyrrell in Proben einer Nasenspülung eines Schülers Spuren von Viren und kann sie nicht zuordnen. Er hat von der Spezialistin Almeida in London gehört und schickt ihr eine Probe.
Und tatsächlich entdeckte Almeida unter ihrem Mikroskop Partikel eines noch nie dagewesenen Virus, des Coronavirus.
Denn das Coronavirus zeigt unter dem Mikroskop die Form einer Krone, lateinisch Corona. Almeidas Entdeckung wird 1965 von Fachkreisen allerdings höchstens höflich gewürdigt. Welcher sensationelle Durchbruch Almeida mit der Entdeckung des ersten Coronavirus tatsächlich gelungen ist, dürfte der Medizin wohl erst 55 Jahre später klar geworden sein, im Pandemiejahr 2020. Für Almeida kommt der Ruhm allerdings zu spät. Sie starb im Jahr 2007, nachdem sie ihren Lebensabend unter anderem damit verbracht hatte, bei der Erforschung des HIV-Virus zu helfen.
Für manche Christen war das eine der erschütternden Nachrichten 2020. Die Hagia Sophia in Istanbul, einst die größte Kirche der Christenheit, wurde wieder zur Moschee. Bestürzte Kommentare weltweit. Unser Korrespondent Thomas Bormann hat bei orthodoxen Christen in Athen nachgefragt.
Trauergeläut in Griechenland im vergangenen Sommer. Die griechisch-orthodoxen Christen trauern, weil die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt wird. Das Oberhaupt der griechischen Kirche, Erzbischof Hieronymus II., verurteilt diesen Schritt auch heute noch mit deutlichen Worten. Ein katastrophaler Akt sei das gewesen. Eine fürchterliche Attacke auf die Kultur der gesamten Welt und auf die Menschlichkeit. Sie muss wieder Kirche werden, fordert Priester Alexandrakis. Jahrhundertelang sei die Hagia Sophia die wichtigste Kirche der Welt gewesen. Sie stand bereits, als es noch keine Kirchenspaltung in orthodoxe und andere Glaubensrichtungen gegeben habe. In der Hagia Sophia könnten demnach alle Christen ihre Wurzeln finden. Priester Theologos Alexandrakis ist in der Erzdiözese Athen für die Ausbildung von Geistlichen zuständig.
Dieses Gotteshaus Hagia Sophia ist ein Symbol des Christentums für alle. Ob jemand orthodox ist, katholisch, protestantisch oder eine andere Konfession hat. Dieses Gotteshaus ist der zentrale Punkt und das Symbol der byzantinischen Kultur, also der christlichen Welt.
Nicht nur Theologen in Griechenland fühlen sich der Hagia Sophia besonders verbunden, sondern praktisch alle Griechen. Das zeigt eine Statistik des Google-Konzerns. Demnach war der Begriff Hagia Sophia im Jahr 2020 das am dritthäufigsten eingegebene Suchwort in Griechenland nach Coronavirus und US-Wahl. Ja, die Hagia Sophia bewegt die Griechen. Und die Umwandlung zur Moschee tut weh, sagt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und sucht nach tröstenden Worten.
Was sich da abspielt, ist kein Beweis von Stärke, sondern ein Beweis von Schwäche. Aber all das kann nicht bewirken, dass die Ausstrahlung und der Glanz dieses Denkmals, das Weltkulturerbe ist, in irgendeiner Weise verringert wird.
Einkaufen für Nachbarn in Quarantäne oder Besorgungen machen für Ältere, für die es unter vielen Menschen zu riskant ist. Viel Solidarität gab es im Frühjahr zu Beginn der Corona-Beschränkungen. Was ist davon eigentlich geblieben? Unsere Reporterin Karin Petzold hat mal bei der Mainzer Initiative Hechtsheim hilft nachgehakt.
Das Schöne ist, dass sehr viele Menschen bereits vermittelt worden sind. Das heißt, dass dieser Bedarf wie im Frühjahr und diese Unsicherheit ist einfach nicht mehr so stark, weil die Leute ja gelernt haben, mit der Situation umzugehen und schon ihre Helfer und Helferinnen haben.
Jetzt im zweiten Lockdown sieht die Rolle der 35-jährigen Ortsvorsteherin ganz anders aus.
Das hat sich einfach selbst organisiert. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich bin eigentlich nur noch Vermittlerin.
Hechtsheim hilft ist zum Selbstläufer geworden. Und das entlastet auch die SPD-Politikerin, die im Frühjahr zu Beginn der Pandemie neben ihrem Job als Computerexpertin viel zu tun hatte als ehrenamtliche Ortsvorsteherin.
Weil ich praktisch rund um die Uhr erreichbar war. Also da gab es einfach noch keine Infrastruktur. Man wusste nicht, in welche Richtung das gehen würde. Ich fand den ersten Lockdown für mich persönlich als Ortsvorsteherin anstrengender. Jetzt ist es so, dass ich sehr viel Dankbarkeit und sehr viel Ruhe habe, weil ich weiß, dass sich Hechtsheim schnell organisieren kann, wenn irgendjemand Hilfe braucht.
Manchmal bekommt die Ortsvorsteherin auch Anrufe von außerhalb, Menschen, die um Hilfe bitten.
Was ganz interessant ist, dass sehr viele Anfragen von Verwandten kommen, aus ganz Deutschland verteilt, die das mitgekriegt haben und die melden sich bei mir und die sagen, wir haben hier Eltern in Hechtsheim oder meine Mutter ist in Hechtsheim und sie ist allein. Sie würde aber nie um Hilfe bitten. Können sie dann nicht irgendwie was machen? Und dann gehe ich hin und klingel.
Nach wie vor ist die Hechtsheimerin in ihrem Stadtteil unterwegs, besucht vor allem ältere Menschen, die allein leben und nicht online vernetzt sind. Denn die Ortsvorsteherin hat gemerkt, diese Menschen brauchen jetzt im zweiten Lockdown die meiste Hilfe.
Das hat dazu geführt, dass ich die Seniorenarbeit an sich als Ortsvorsteherin nochmal neu reflektiert habe. Und ich jetzt eine Briefaktion gestartet habe. Alle über 75-Jährigen werden einen Brief kriegen. Das Ziel ist, dass wir Brieffreundschaften aufbauen hier in Hechtsheim mit jungen Menschen.
Tatjana Erda-Munoz will dafür an den Mainzer Schulen werben und ihre WhatsApp-Kontakte von Hechtsheim hilft nutzen. Schließlich waren diese schon zu Beginn der Pandemie sehr hilfreich.
Wenn kochen, dann regional. Ist ja irgendwie voll im Trend. Den verstärkt ein junger Mann aus dem Osten der Türkei. In seiner Heimat ist er inzwischen ein Instagram-Star und zwar mit dem, was er in der Küche zaubert. Christian Buttgereit hat die Einzelheiten.
Taha ist 17 Jahre alt. Er wohnt weit abgelegen in einem kleinen 500-Seelendorf in der Provinz Hatay, ganz dicht an der syrischen Grenze. Er ist ein sehr schmächtiger, schüchterner junger Mann, aber er hat mehr als 1 Million Follower. Wie macht er das? Er kocht und zwar für sein Leben gern.
Ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit fürs Kochen. Als ich älter wurde, bekam ich immer mehr Lust darauf und habe mich mehr damit beschäftigt. Einige in meinem Umfeld waren dagegen, auch in meiner Familie. Uns ging es finanziell nie gut und sie wollten nicht, dass ich viele Zutaten verbrauche.
Taha ist das 11. von 12 Kindern und hat schon mit 10 Jahren die Schule verlassen müssen. Deshalb war er viel zu Hause und hat seiner Mutter beim Kochen und Backen über die Schulter geschaut. Das gab auch schon mal blöde Sprüche von den Nachbarn nach dem Motto, warum macht er das? Er ist doch ein Junge. Aber seine Mutter sagt, für sie wäre das nie ein Problem gewesen und mittlerweile hätte sie das Kochen fast verlernt, weil Taha das ja immer macht. Aber er kocht eben nicht nur, er postet das auch bei Insta. Kamerafrau ist dabei immer seine kleine Schwester Melek. Das tut der Familie auch gut, weil sie sehr arm ist. Durch Tahas Bekanntheit im Netz ist die Gemeinde auf ihn aufmerksam geworden und hat sogar ein altes Haus für die Familie instand setzen lassen. Einerseits ist er über diesen Erfolg schon ein ganzes Stück selbstbewusster geworden. Andererseits sagt er auch, dass dieser Erfolg auf Insta natürlich nicht immer so weitergehen wird.
Mein Traum ist es, ein richtiger Koch zu werden. Ich will ein Restaurant oder einen Imbiss haben, wo ich meine Gerichte den Leuten leibhaftig präsentieren kann. Hoffentlich kann ich diesen Traum verwirklichen.
Das Talent dafür hat er auf jeden Fall und eine Lehrstelle wurde ihm auch schon angeboten.
Ich muss jetzt mal ein bisschen angeben. Bei meiner Familienforschung bin ich mit viel Hilfe schon im 16. Jahrhundert gelandet, in der Eifel rund um den Lacher See. Wo komme ich eigentlich her? Also nicht ich, aber meine Eltern, meine Vorfahren. Familien- oder Ahnenforschung wird immer beliebter. Dazu passt gut ein Projekt in Mainz. Ein Student aus den USA hilft Deutschen bei der Suche nach ihren Vorfahren. Und zwar nach ganz besonderen Vorfahren. Anke Sprenger hat Daniel getroffen.
Great, well, I'll get back to you in about 2 weeks then. Bye.
Der 20 Jahre alte Daniel Meekham hat sich vorübergehend von seiner Universität in Boston beurlauben lassen. Am Institut für geschichtliche Landeskunde arbeitet der zweisprachig aufgewachsene Daniel Meekham schon seit 1. Oktober. An ihn wenden sich vor allem Nachfahren von sogenannten Amerikanerkindern.
Amerikanerkinder sind Kinder von amerikanischen Besatzungssoldaten, die bis 1923 am Rhein und Mosel bei Koblenz stationiert waren, die mit deutschen Frauen Kinder hatten und ihre Kinder wurden dann zu sogenannte Amerikanerkinder.
Von den zunächst 250.000 amerikanischen Soldaten blieben nach Sommer 1919 noch rund 18.000 in der Region um Koblenz. Zahlreiche Ehen sind da hervorgegangen, aber auch über 2.000 uneheliche Kinder. Einige von ihnen kamen sogar erst Monate nach Abzug der Amerikaner zur Welt. Die alleinstehenden Mütter wurden oft stigmatisiert und rutschten nicht selten in die Armut ab. Die deutschen Nachfahren dieser Kinder beschäftigt noch heute ihr Schicksal. Sie wollen mehr über ihren meist noch unbekannten amerikanischen Großvater wissen.
Der erste Schritt für uns ist immer eine Recherche auf Ancestry.com. Eine ganz tolle Datenbank, wo man normalerweise sehr viel über die amerikanischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg finden kann. Und wenn die deutsche Seite schon einen Namen hat oder ein Bild, kann man fast immer seine Nachfahren in den USA finden.
Wenn man gar nicht weiterkommt, rät Daniel Meekham zu einem DNA-Test. Damit konnten schon mehrere erfolgreiche Verbindungen zwischen beiden Seiten des Atlantiks hergestellt werden. Was diese neue Möglichkeit der DNA-Analyse bei Betroffenen auslöst, weiß auch Inge Clemens Schütz aus Mainz.
Ganz große Freude, denn wir haben sehr viel mehr über die Persönlichkeit meines Großvaters erfahren können. Wir bedauern sehr, dass unsere Mutter, die vor 5 Jahren verstarb, nie erfahren hat, dass sie noch Verwandte in den USA hat.
Die Recherche für Tausende von Menschen gelingt aber auch nur deshalb so gut, weil diese DNA-Analyse in den USA weit verbreitet ist.
Man beschäftigt sich sehr oft damit, wo die eigene Familie herkommt, obwohl die Familien häufig schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderte in USA wohnen. Und deswegen interessieren sich auch viel mehr Leute dafür, diese DNA-Tests zu machen, im Gegensatz zu Deutschland.
Der amerikanische Student Daniel Meekim freut sich, wenn er den Nachfahren von Amerikanerkindern helfen kann, mehr als nur ein Foto und einen Namen für den Familienstammbaum zu vermitteln. Bei den Nachfahren macht sich meist große Erleichterung breit. So auch bei Inge Clemens Schütz.
Das komplettiert eine Leerstelle im Grunde genommen. Oder ein Geheimnis ist gelüftet. Es macht unser Familienleben kompletter.
Ein dramatischer Fall, der hohe Wellen schlug. 2002 wurde der 11-jährige Jakob von Metzler getötet. Heute Abend werden sich viele daran erinnern, wenn es im Ersten um einen ganz ähnlichen Fall geht. Dem mutmaßlichen Täter im Fall Metzler wurde damals Gewalt angedroht, um den Aufenthaltsort des Jungen zu erfahren. Heike Borufka fasst den Fall nochmal zusammen.
Es war der 1. Oktober 2002, als ein sichtlich bewegter Mann vor die Presse trat. Es war der damalige Frankfurter Polizeipräsident Harald Weiß-Bolland. 4 Tage nach dem Verschwinden Jakobs teilte er mit:
Ein zusammengeschnürtes Bündel mit den Konturen eines menschlichen Körpers wurde vor wenigen Stunden in einem Gewässer zwischen Schlüchtern und Biersteinen aufgefunden.
Der Tatverdächtige Magnus Gefgen, ein damals 27 Jahre alter Jurastudent, hatte die Polizisten zum Tatort geführt. Warum er das getan hat, darüber gab es später heftige Diskussionen. Eine ganze Stadt trauerte damals um Jakob von Metzler, während Gefgens Verteidiger Ulrich Endres in die Mikrofone der Journalisten sagte:
Wenn Sie eine Tochter hätten, würden Sie Ihre Tochter gerne mit ihm auf den Wiener Opernball schicken.
Die Ermittler arbeiteten derweil auf Hochtouren. Bereits wenige Monate später war die Anklageschrift fertig. Darin stand, dass der 11-jährige Jakob sterben musste, weil Magnus Gefgen seiner Freundin ein Leben in Luxus nicht mehr bezahlen konnte. Gefgen, ein selbstverliebter Hochstapler, der unmittelbar nach der Tat mit seiner Freundin einkaufen ging, wurde schließlich von der Polizei in einer Tiefgarage des Frankfurter Flughafens festgenommen. Staatsanwalt Wilhelm Möllers damals:
In wenigen Worten zusammengefasst war Magnus Gefgen in dieser Nacht festgenommen worden, weil er der Lösegeldabholer war, und wurde von Ermittlungsbeamten danach befragt, was mit dem Kind ist, wo das Kind verblieben ist, ob es noch lebt und ob Mittäter an der Entführung beteiligt gewesen sein könnten. Diese Vernehmungen zogen sich über mehrere Stunden hin und führten letztlich zu keinem zielführenden Ergebnis.
Im Anschluss passierte das, was den Mordfall bis heute überschattet. Gegen den Rat der Kollegen ließ der Frankfurter Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner Gefgen mit schweren Schmerzen drohen, wenn der nicht endlich das Versteck des Jungen preisgibt. Gefgen redete. Daschner wurde 2004 vom Landgericht Frankfurt wegen der verbotenen Vernehmungsmethoden verwarnt. Gefgen nutzte das, um die Gerichte zu beschäftigen, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 2011 musste ihm das Frankfurter Landgericht 3.000 Euro Schadenersatz zusprechen. Gerichtssprecher Arne Hasse:
Das Grundrecht auf Menschenwürde darf nach dem Urteil des Gerichts auch schweren Straftätern wie dem Kläger nicht vorenthalten werden.
Die Entscheidung bestätigte später auch das Oberlandesgericht.
Das ist ein wirkliches Dilemma. Ein 12-jähriges Mädchen wird entführt, die wohlhabende Familie wird erpresst, ein Verdächtiger wird gefasst. Wie weit dürfen die Ermittler gehen, um von ihm den Aufenthaltsort der Kleinen zu erfahren? Franz Hartwig spielt heute Abend im Ersten den Tatverdächtigen, den Sicherheitsmann Georg Kelz. Franz Hartwig kennen Sie aus dem Grimme-Preis gekrönten Mehrteiler Der Pass. In dem spielt er einen abgedrehten Serienmörder, den Krampus-Killer. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wo er so tiefe Abgründe herholt, um solche Rollen zu spielen.
Also, ich glaube tatsächlich, dass es in jedem Menschen drinsteckt, nur die wenigsten lassen es zu. Nun würde ich natürlich selber privat nie auf solche Ideen kommen, was für krude Fantasien und krude Gedanken. Das Geheimrezept, was ich eigentlich mache, ich versuche nicht den Mörder, den Bösewicht zu spielen, sondern ich überlege mir, wie solche Menschen leben, wie die Leute denken und was die Leute dann zwangsläufig dahin führt, wohin sie es führt.
Die Geschichte des Films heute Abend erinnert ja an den Entführungsfall Jakob von Metzler 2002. Sein Entführer verklagte anschließend den Kommissar, der mit der Androhung von Gewalt versuchte, den Aufenthaltsort des Jungen rauszubekommen. Können Sie sich an den Fall Jakob von Metzler erinnern?
Ich kann mich daran erinnern. im Vorfeld dieser Rolle habe ich mich mit dem Fall jetzt nicht beschäftigt. Der große Unterschied ist nur, ich weiß, dass dieser Entführer oder der Mörder damals des kleinen Jungen Jurist war oder zumindest Jurastudent. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu unserem Georg Kelz.
Warum?
Weil Georg Kelz jemand ist, der ein einfaches Gemüt hat. Einfacher geht es ja nicht, jemanden anderen etwas wegzunehmen und danach zu sagen, du kriegst es erst wieder, wenn du mir Geld gibst, ist ja nicht nur einfach, sondern ziemlich dumm. Und ich will nicht sagen, dass Georg Kelz dumm ist, aber er ist sehr einfach. Er wäre nie, glaube ich, selbst auf die Idee gekommen, den Anwalt in unserem Film zu kontaktieren. Das ist dann einfach so passiert.
Damals gab es ja, also in diesem Fall Jakob von Metzler, viel Sympathie für den Ermittler, trotz dieser Drohung mit Gewalt. Können Sie das nachvollziehen, dass man da Sympathie für diesen Ermittler hat, obwohl er was vorhat oder was ankündigt, was nicht legitim ist?
Absolut. Ich meine, damals beim Metzler ging es ja nur um die Androhung von Gewalt. Bei uns geht es ja noch viel weiter. Also selbst bei uns ist das Verständnis absolut da.
Ich bin schier verrückt geworden, als ich die Story gelesen habe, weil ich gedacht habe, der Kommissar tut ja eigentlich das Richtige, um ein Menschenleben zu retten. Und doch ist das Richtige rechtlich falsch. Ging es Ihnen auch so?
Das ist genau das ethische, moralische Dilemma, nicht? Natürlich ging es mir genauso. Nur wenn ich jemanden foltere, egal was derjenige gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Denn was mir ganz wichtig war, dass ich nur den Tatverdächtigen spiele, der Täterwissen hat. Der Zuschauer sieht nie, und das war uns auch ganz wichtig beim Drehen, wie diese Figur, also meine Figur, der Georg Kelz, tatsächlich mit der Entführung des kleinen Mädchens da zu tun hat. Und wenn jetzt rauskommen würde, dass der Georg Kelz, den ich spiele, nichts weiß und es tatsächlich nicht gemacht hat, dann wäre es überhaupt nicht das Richtige gewesen.
Das Geständnis bekommt der Kommissar im Film, weil er sie im Duschraum des Gefangenentrakts einem Waterboarding unterzieht. Sie haben, habe ich gelesen, keinen Stunt beansprucht. Wie heftig war es?
Fürchterlich. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich sowas nie wieder machen werde. Wir haben leider die Szene dadurch, dass wir zwei Filme gedreht haben, auch zweimal machen müssen. Ja. Und Nils Wilbrandt, der Regisseur, ist bekannt für seine Unerbittlichkeit. Und hat lange drauf gehalten und lange ohne Cut drauf gehalten und hat gesagt, ich will keinen Stuntman. Kannst du das oder kannst du das nicht? Und ich habe gesagt, ja, ich denke mal, ich kann's. Das Ergebnis sieht man im Film.
Franz Hartwig über seine Rolle in Feinde. Zwei Filme heute Abend ab 20.15 Uhr, Viertel nach acht, im Ersten bzw. im SWR-Fernsehen und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Menschenrechtsorganisationen schlagen seit langem Alarm. Angehörige der uigurischen Minderheit in China werden systematisch unterdrückt. Viele werden in sogenannten Umerziehungslagern kaserniert. Viele Uiguren sind Muslime und leben im Exil in der Türkei. Ein Auslieferungsabkommen mit China könnte die Menschen jetzt in Gefahr bringen. Unsere Korrespondentin Karin Sens mit Hintergründen.
Jetzt ist auch in der Türkei Corona-Impfstoff angekommen, mit mehr als zwei Wochen Verspätung, Impfstoff aus China. Für Seyit Tümtürk, einer von rund 50.000 Uiguren in der Türkei, ist das kein Zufall, wenn er auf ein Abkommen zwischen beiden Ländern schaut, das seine Volksgruppe betreffen könnte.
Das Timing dieses Antiterror- und Auslieferungsabkommens zwischen der Türkei und der Volksrepublik China ist natürlich sehr verdächtig. China hat es ausgerechnet in einer Zeit ratifiziert, in der der chinesische Corona-Impfstoff in die Türkei kommen sollte. Hat China den Impfstoff als Trumpfkarte ausgespielt, um Druck auf die Türkei zu üben?
Die Gesellschaft bedrohter Völker warnt, Exil-Uiguren könnten nach China abgeschoben werden, wenn die Türkei, wie angeblich verlangt, das Abkommen ratifiziert. Hintergrund für sie ist die Wirtschaftskrise im Land. Auch für Tümtürk orientiert sich die Türkei weg vom Westen hin zu Russland und China. Da falle es immer schwerer, Kritik zu üben, meint er. Die gab es international reichlich, nach Berichten über Umerziehungslager für Uiguren. China stellt sie als Art Internate dar, in denen Uiguren unter guten Bedingungen unter anderem Chinesisch lernen. Gülbahar Çelil lebt heute in Istanbul, wie 20.000 ihrer Landsleute. Sie war in so einem Lager und schildert das anders.
In so einer Zelle saß ich. Hier ist die Toilette. Alles war offen. Wir saßen mitten in diesem Gestank. Der Raum ist etwa 6 Meter hoch. Hier sind die Kameras. Es gab auch keine Heizung. Wir haben uns gegenseitig gewärmt. Wir mussten schreiben, dass wir der chinesischen Regierung dankbar sind, dass man uns gutes Essen geben würde, obwohl wir kaum zu essen hatten.
2009 sprach der türkische Präsident Erdogan noch von einem Völkermord an den Uiguren. Er setzte sich für sie ein. Tumturk ist Präsident des Nationalen Parlaments Ostturkistan, dem Organisationen aus 20 Ländern angehören. Der Arm des chinesischen Geheimdienstes reicht angeblich auch in die Türkei.
Auch gegen Rabia Hanim hat es vor einigen Jahren einen versuchten Mordanschlag gegeben, getarnt als Verkehrsunfall. Es ist durchaus möglich, dass der chinesische Geheimdienst solche Aktionen durchführt, um Menschen, politische Figuren der Szene, die nicht systemkonform sind, auszulöschen. Wir hören hin und wieder auch von Leuten, die spurlos verschwinden.
Er ist allerdings fest davon überzeugt, dass Ankara das Auslieferungsabkommen nicht ratifizieren wird.
Die Menschen aus Ostturkistan sind sowohl ethnisch als auch von ihrer Religion her mit den Türken verwandt. Ostturkistan ist eine Region, mit der sie sich identifizieren und für die sie sich verantwortlich fühlen. Sollte die Türkei ein solches Abkommen mit China ratifizieren, würde das große Empörung in der türkischen Öffentlichkeit hervorrufen. Keine politische Autorität kann dem standhalten.
In den letzten 3 Jahren seien schon mindestens 3.000 bis 4.000 Uiguren aus der Türkei in europäische Länder geflüchtet, erzählt Tümtürk.
Ich selber denke nicht daran, irgendwo hinzugehen. Wenn es ein Land gibt, das sich unser annimmt, dann ist es die Türkei. Wir haben unseren Glauben daran nie verloren.
2020 war heftig, anders jedenfalls als andere Jahre. Das Jahr hat viele Zukunftsträume angeknackst, manches Stoppschild aufgestellt, wo wir es nicht erwartet haben und wo viele es auch nicht brauchen können. Was bleibt, wenn diese Krise vorüber ist? Darüber habe ich mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawkes gesprochen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob er fürs Jahr 2021 schon Urlaub gebucht hat.
Also man muss gewissermaßen flexibel sein, aber die Frage ist ja nicht, ob man das im Leben immer sein muss und ob man immer alles das, was man so exakt erwartet, dann auch eintritt. Das ist ja in Wirklichkeit auch nicht der Fall. Also wir alle lernen ja so ein bisschen mehr zu balancieren, glaube ich.
Was schätzen Sie denn, was wird die wichtigste Errungenschaft sein, die wir aus der Krise mitnehmen?
Ja, die Erfahrung von Verletzlichkeit, also wie sehr wir angewiesen sind aufeinander in der Gesellschaft. So eine Krise hält uns ja den Spiegel vor als Personen und als Gesellschaft. Und das Erstaunliche, was wir jetzt ja schon feststellen können, ist, dass diese Krise auch die nächste große Krise, in der wir ja eigentlich schon längst drin sind, nämlich Global Warming, die Erderhitzung, uns quasi ins Fenster stellt. Also flattening the curve, das, was wir gegenüber dem Virus versucht haben, die Kurve abflachen. Also das ökologische Thema, dieses ganz große Thema, unser Verhältnis zur Natur, das ist natürlich extrem quasi beschleunigt worden dadurch. Und das wird das große zentrale Kulturthema, Weltthema unserer kommenden Zeit.
Manche sagen ja jetzt, oh, ich bin froh, wenn wieder ein Stück Normalität ist nach der Krise und wenn wieder das normale Leben weitergeht. Ist Normalität, wie wir sie vor der Krise kannten, überhaupt noch machbar? Gab es für Sie überhaupt sowas wie Normalität?
Ja, das ist ja das Wesentliche von Krisen. Die unterbrechen uns in unseren Sichtweisen, nicht? Also gerade wenn das ein bisschen länger dauert wie bei Corona, kommt man dann ja in so eine Betrachtungsform, war das eigentlich vorher alles so gut? Ja? Also es ist ja verständlich, dass wir wieder reisen wollen, wohin wir wollen, und dass wir uns wieder treffen wollen. Aber es ist ja so, dass viele Menschen jetzt auch verstanden haben, dass das alte Normal auch so eine Überbeschleunigung hatte. Es konnte ja eigentlich nicht so weitergehen. Denken Sie mal an den Flugverkehr. Wir haben jetzt nur noch ein Viertel Flugverkehr. Und wir merken plötzlich aber auch, wo hätte das denn hingeführt, wenn wir jedes Jahr Zuwächse von 5 bis 10%, das wäre ja eine Akzeleration wie bei einem Virus geworden. Ja? Also die Überbeschleunigung der Welt durch die Globalisierung, durch alle diese großen, mächtigen Megatrends, auch durch die Digitalisierung, die ist ja plötzlich zu einem Halt gekommen. Und Menschen sind dann erstmal panisch und suchen nach Sinn. Aber jetzt kommt dann plötzlich so ein Moment, wo wir sagen, Moment mal, wie können wir eigentlich im alten Sinne weitermachen? Müssen wir das nicht anders umgestalten? Und das wird ganz, ganz viele menschliche Dimensionen betreffen, vom Gesundheitssystem über unsere Mobilität, über das, wie Menschen miteinander kommunizieren. Das merkt man ja auch schon, nicht? Zum ersten Mal musste Facebook reagieren auf das, was es in der Kultur anrichtet, an Hass und Fake News. Also diese Dinge sind alle in Bewegung gekommen. Und das ist eigentlich, wenn man mal so formuliert, der Sinn von Krisen, dass sie uns auf was hinweisen, was vielleicht vorher schon im Argen lag.
Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes und was uns Krisen zeigen. Wir sprechen gleich weiter, unter anderem über die Frage, was an guten Ideen vielleicht aus diesen Krisenzeiten überdauern wird. Wir sind als Gesellschaft verletzlich und es kann nicht immer so weitergehen mit höher, schneller, weiter. Vielleicht zwei der wichtigen Erkenntnisse aus der Krise, auch für den Zukunftsforscher Matthias Horks, den wir eben schon gehört haben. Ich habe ihn auch gefragt, wie viel Solidarität uns über das Ende der Krise hinaus erhalten bleiben wird.
Naja, irgendwann wird man natürlich auch zermürbt und müde. Und wir haben eben auch erlebt, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht aushalten. Diesen Zwang zur Rücksichtnahme und dass sie dann eben rebellieren und auch mit sehr unschönen Wutanfällen und Verschwörungstheorien auf den gesellschaftlichen Konsens losgehen. Das hat aber gleichzeitig schon die Gesellschaft auch ein Stück weit durchaus auch zusammengefasst. Ja, also es war in Ländern, die von Frauen geführt wurden, kleinere Länder, Neuseeland, Dänemark, gibt es noch viele andere Beispiele, war das am besten. In Deutschland war es vielleicht nicht ganz in der Form, wie wir uns das erhofften nach der ersten Welle. Da haben wir gedacht, wir kriegen das alles immer locker hin. Aber es hat doch, glaube ich, eine sehr große Nachdenklichkeit erzeugt. Also wie wir auch Rücksicht nehmen müssen auf alte, kranke, schwache. Im Grunde genommen ist es ein ethischer Fortschritt, den wir gar nicht so richtig wahrnehmen. In meiner Kindheit gab es die Hongkong-Grippe. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, die Wirtschaft zu stoppen oder das Verhalten zu ändern. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung der Zivilisation, die schmerzt natürlich. Aber es ist auch eine ethische Entscheidung der Mehrheit der Bevölkerung gewesen, dass sie quasi es auch bejahen, diese ganzen harten Maßnahmen. Und das ist schon erstaunlich. Also ich glaube, wenn man es eben aus dieser Warte sehen kann, ja, also nicht nur aus dem Verlust, nicht nur aus dem Zorn, dann stärkt das unter Umständen auch das Gesellschaftliche. Also jedenfalls der Konsens zwischen Politik und Gesellschaft ist ein ganzes Stück gestiegen. Der Populismus ist in eine Krise geraten. Das kann man weltweit so sehen, also nicht nur durch Trumps Abwahl. Und das sind schon Folgewirkungen, die werden auch bleiben. Die sind eben auch interessant. Das ist gewissermaßen das positive Gesicht der Krise.
Ich habe bei Ihnen mal irgendwo gelesen, dass bei dem, was Sie machen, bei der Trendforschung oder auch bei der Zukunftsforschung, der Mensch eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil der Mensch so unverfügbar ist und man nicht weiß, wie er genau reagiert. Also wichtiger als irgendwelche wirtschaftlichen Trends zu prognostizieren. Was würden Sie denn sagen, was sagt Ihnen die Krise und der Umgang damit über den Menschen?
Ja, dass der Mensch eben ein irritierbares Wesen ist, aber auch ein sehr flexibles, dass wir eben auch lernen können, anders zu reagieren und dass viele Menschen das eben auch nicht können. Ja? Also es hat ja auch die Wut erhöht. Aber das ist ja eigentlich das Wunderbare oder das Interessante am Menschen, dass er eben nicht reagiert wie eine Maschine. Es gibt ja so eine Zukunftsforschung, die stellt eben fixierte Trends auf, die dann in die Zukunft weitergeschrieben werden und danach ist eben alles immer klar. Und wir haben eben in vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten Prognostik gelernt, dass die menschlichen Reaktionen ganz, ganz entscheidend sind. Und die manifestieren sich ja vor allen Dingen in Krisen. Also der Mensch ist ein Krisenwesen. Und letztendlich sind Fortschritte immer auch durch Krisen entstanden. Das war in den früheren Epidemien eben auch so. Nach der Pest kam die Renaissance. Diesen Faktor, diesen humanen Faktor, einfach den zu beschreiben, den kann man nicht exakt voraussagen, aber man kann doch ganz gut verstehen, wie so etwas wie Massenpsychologie funktioniert. Also wie Menschen reagieren können und wie das wahrscheinlich verlaufen wird.
Mehr Rücksichtnahme, mehr Solidarität, vielleicht oder besser hoffentlich zwei Entwicklungen, die uns über die Krise hinaus erhalten bleiben. Das war der Zukunftsforscher Matthias Horks. Die Zukunft nach Corona, wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert, so heißt das Buch von Matthias Horks zum Thema. Im Frühjahr wurden sie noch von Balkonen herunter beklatscht, Pflegerinnen und Pfleger, unsere Helden. Aber bald wurden sie sogar angefeindet, weil sie als potenzielle Virenträger gesehen wurden. Wie ist die Situation für Pflegende jetzt? Katharina Seeburger hat in den Südwestkliniken in Böblingen nachgefragt.
Die Arbeit auf der Intensivstation ist für die Pflegekräfte durch Corona noch anstrengender als sonst, emotional und körperlich. Das Arbeiten unter der Schutzausrüstung, das Versorgen der beatmeten Corona-Patienten und die Angst, dass die Zahlen immer weiter steigen. Volker Held ist seit 2002 Pflegedienstleiter der Intensivstation der Südwestkliniken in Böblingen. Die Wertschätzung im Frühjahr hat seinem Team damals gut getan, ist aber jetzt nur noch eine Erinnerung.
Die hat sich auch in vielen einzelnen positiven Erlebnissen dann auch ausgedrückt. So häufig hatte man auf jeden Fall das nicht, dass Gastronomiebetriebe oder Privatpersonen uns praktisch mit Essen versorgt haben. Autowerkstätten haben sich was einfallen lassen, kostenloser Reifenwechsel.
Von dieser Wertschätzung ist für Volker Held inzwischen nicht mehr viel übrig. Die hohe Belastung der Pflegekräfte scheint für viele wieder selbstverständlich zu sein. Und nicht nur das. Schon im April gab es immer wieder Berichte, dass Pflegekräfte angefeindet werden, im Supermarkt, im Bus, von den Nachbarn. Weil andere Menschen Angst haben, sich an ihnen mit Corona anzustecken. Auch gegen Böblinger Pflegekräfte gibt es solche Anfeindungen.
Wir hatten ja den einen Fall hier bei uns am Standort, wo praktisch die Kollegin vom Friseur wieder nach Hause geschickt wurde, als klar war, sie arbeitet als Pflegekraft auf einer Corona-Station. Das ist natürlich eine sehr bedenkliche Entwicklung.
Ähnliches hat dann Anfang Dezember auch Nertila Duraku erlebt. Auch sie arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Intensivstation in Böblingen.
Ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und wurde dann auch darum gebeten, dass ich das Geländer nicht anfasse, weil es kann ja noch sein, dass ich Viren oder Bakterien an meinen Handflächen hätte und dass ich meine Nachbarschaft nicht mit anstecke.
Fehlende Wertschätzung bis hin zu Anfeindungen, das kommt zu der eh schon emotional und körperlich belastenden Situation der Pflegekräfte hinzu. In Momenten, in denen alles zu viel wird, sind Klinikseelsorger zur Stelle, wie die evangelische Pfarrerin Heidi Abe in Böblingen.
Einer von den Intensivpflegern sagte dann so nachdenklich: Alle meine Corona-Patienten, die ich gepflegt habe, sind gestorben. Und da wusste ich schier nicht, was ich sagen sollte. Er war auch an seiner Grenze. Und da habe ich nur gesagt, ich weiß, dass es so kostbar ist, was sie tun. Und auch wenn die Patienten am Schluss sterben, sie geben denen ganz viel Würde und Zuneigung. Und das brauchen die auch alle, wenn sie zum Ende gehen.
Heidi Abel bedauert, dass die hohe Wertschätzung vom Frühjahr wieder nachgelassen hat. Auf der anderen Seite kann sie es auch verstehen. Denn in der Corona-Pandemie haben die Menschen auch mit ihren eigenen Sorgen zu kämpfen.
Dass sie in Kurzarbeit sind, dass die Gastronomen um ihre Existenz kämpfen, die können jetzt nicht noch weiter spenden. Das ist einfach schwer. Und trotzdem, wir brauchen alle diese Wärme.
Die Corona-Beschränkungen haben viele im vergangenen Jahr hart getroffen und treffen ja auch heute noch viele Menschen sehr hart. Unser Reporter Christian Bongers hat mal Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen in Mainz gefragt, was sie sich für das neue Jahr wünschen. Eine Polizistin, eine Kaffeebesitzerin, eine Schauspielerin und eine Krankenschwester.
Ich wünsche mir für meine vielen Kolleginnen und Kollegen und für das ganze medizinische Personal, dass sie jetzt mal zur Ruhe kommen können, wenn sie nicht arbeiten müssen. Und euch wünsche ich, dass ihr gesund durch den Winter kommt. Und denkt dran, dass die Gesundheit das größte und das schönste Geschenk ist.
Ich wünsche mir mehr Respekt für alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, sowohl bei Demos, im alltäglichen Dienst, bei Kontrollen. Denn wir sind halt auch nur Menschen und wir sind für euch immer da.
Ich würde mir wünschen, dass nächstes Jahr einfach mehr in die Gastroszene geguckt wird, dass es Möglichkeiten gibt, wie man eben seinen Laden offen lassen kann, wie man den Kunden ihren Kuchen und ihren Kaffee an Mann bringen kann und dass der Blick der Gastronomie mehr berücksichtigt wird.
Ich wünsche mir, so abgedroschen das vielleicht klingt, mehr Liebe anstatt von Hass, mehr Freundlichkeit anstatt von Wut. Und alle, die noch was an Kraft übrig haben, teilt es mit denen, die vielleicht gerade ein bisschen weniger haben.
Heldinnen und Helden der Krise wurden sie zwischenzeitlich genannt. Pflegerinnen und Pfleger an Krankenhäusern, aber auch Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Und im Frühjahr wurde ihnen zu Ehren von Balkonen applaudiert. Lange angehalten und viel gebracht hat die Aufmerksamkeit nicht. Der Druck auf Menschen, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten, ist nach wie vor enorm. Sabine Mader arbeitet auch an einem Krankenhaus. Sie ist Klinikseelsorgerin am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Und vor der Sendung habe ich sie gefragt, wie sie die vergangenen Wochen im Krankenhaus erlebt hat.
Ja, von den Platten am Beginn im März, dass wir alle sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, war nicht mehr viel zu spüren. Die zweite Welle hat uns alle sehr hart erwischt. Es ging damit los, dass es natürlich viel mehr Ansteckungen gab. Das war unter Mitarbeitern im März sehr wenig. Die Intensivstation hat sich gefüllt und die Nachrichten, dass diese Welle länger dauern wird als im März, hat nicht gerade Kraft erzeugt, sondern eher Kraft genommen.
Wie geht's denn den Pflegerinnen und Pflegern? Die kommen ja auch zu Ihnen mit ihren Problemen wahrscheinlich.
Also wenn man durchs Haus geht, es gibt keinen Weg, wo man nicht angesprochen wird. Ich versuche gerade auf der Intensivstation immer wieder in Pausen vorbeizuschauen. Und oft wird mir das Herz ausgeschüttet. Und sehr oft sieht man auch die Belastung, die da ist, rein körperlich. wenn sie in der Pause sitzen und man noch die Spuren der Masken im Gesicht sieht und die Leute einfach müde sind und erzählen, wie anstrengend es ist, wirklich schwerst Kranke über Wochen zu begleiten. Und man sieht keine Besserung, es wird eher immer schlechter.
Was kann denn da helfen? Was können wir, die wir jetzt nicht direkt politische Entscheidungen treffen, was können wir da tun?
Ich glaube, sehr viel Gesprächsbedarf hat immer wieder, dass viele, die hier im Krankenhaus arbeiten, auch Ärztinnen und Ärzte, nicht verstehen, wie die Menschen da draußen noch immer glauben können, dass die Lage nicht ernst ist. Dass sie immer noch jammern müssen, weil Feste abgesagt werden, weil sie Masken zum Einkaufen tragen müssen. Und hier im Krankenhaus sieht man so viele Menschen, die wirklich am Ende sind. Ich glaube, es steht gut, von außen zu hören, wir nehmen die Lage ernst. Wir gucken, dass wir das Risiko in Grenzen halten. Das täte wirklich gut.
Es gibt ja jetzt viele Hoffnungen darauf, dass die Impfungen die Situation so ein bisschen zumindest leichter machen. Ist das in Ihrem Arbeitsumfeld auch so spürbar?
Ja, wir haben es ja sehr nah spürbar, weil ja direkt am Robert-Bosch-Krankenhaus ein Impfzentrum aufgebaut wurde. Der Aufbruch, die Stimmung ist schon da. Und gleichzeitig sieht man auch, dass der Impfstoff ja noch nicht so in den Massen da ist, dass es ganz schnell Besserung geben wird. Es dauert natürlich.
Wir müssen über die Kirchen sprechen. Die Kirchen sind ja im Frühjahr teils heftig kritisiert worden, weil sie den staatlichen Beschränkungen so umfassend gefolgt sind und so schnell. Menschen seien beim Sterben allein gelassen worden, hieß es damals. Wie haben Sie selbst das erlebt?
Ja, ich kann nur für alle Klinikseelsorgerinnen und Klinikseelsorger sprechen. Wir waren da, wir waren in den Häusern. Ich kann mich erinnern, an dem ersten Tag nach dem Besuchsstopp habe ich einen Pflegedirektor getroffen und habe ihn gefragt, wie er meine Rolle jetzt sieht. Und er sagte, Frau Mader, es ist niemand mehr im Haus, die grünen Damen und Herren können nicht kommen, arbeiten Sie. Holen Sie sich die Masken und gehen Sie zu den Patienten. Und das haben wir all die Wochen und Monate getan. Wir waren bei den Sterbenden, wir waren bei den Menschen, die dadurch, dass sie keinen Besuch bekommen haben, wirklich traurig waren. Wir haben Angehörige betreut, die traurig waren, dass sie nicht in das Haus konnten. Also ich kann das nicht bestätigen, dass Kirche sich da zurückgezogen hat.
Sie werden ja als Klinikseelsorgerin oft mit Leid konfrontiert, mit schweren Schicksalen. Verändert sich durch die aktuelle Krise da nochmal was bei Ihnen? Was heißt das für Sie als Seelsorgerin?
Ich bin wahnsinnig dankbar für mein eigenes Leben, für eine gesunde Familie, auch dafür, dass ich gerade arbeiten darf, dass ich einen Beitrag leisten kann für diese Krise. Und ich bin absolut zufrieden mit dem, wie es mir geht. Und ich bin da für Menschen, die es gerade schwer haben.
Keine einfache Zeit. Sabine Mader, Klinikseelsorgerin am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart war das. Das Gespräch können Sie nochmal nachhören auf unserer Internetseite auf swr1.de/sonntagmorgen. Für viele Künstlerinnen und Künstler war das Jahr 2020 kein gutes. Die Kinos waren die meiste Zeit zu, fertige Filme konnten nicht gezeigt werden, neue wurden kaum gedreht. Für Musiker galt keine Konzerte, weniger Auftritte unter höchsten Hygienemaßnahmen. Umso hoffnungsvoller schauen viele auf 2021, wenn hoffentlich nach und nach die Türen wieder geöffnet werden. Unsere Reporterin Christine Hortenbach hat sich bei Künstlerinnen und Künstlern umgehört, mit welchen Gefühlen sie ins neue Jahr gehen.
Das ist Peter Maffay. 2020 hatte er seine Tournee begonnen, dann kam Corona.
Die Corona-Situation hat uns allen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Band und ich, wir stehen auf Konzertentzug und glaub mir, wir würden lieber heute als morgen spielen.
Im Herbst wird Peter Maffay mit seiner Band wieder auftreten. Die Corona-Zeit hat er genutzt, um auf die Krise der Kulturschaffenden hinzuweisen, Corona-Leugner scharf anzugehen und online Interviews zu führen und Musik zu machen. Das alles, sagt er, ersetze aber nicht den Auftritt vor Fans.
Wir können es kaum erwarten, wieder für euch zu spielen und mit euch zusammen zu feiern. Und ich selber zähle die Tage, bis es soweit ist, dass wir diesen Trip mit euch zusammen wieder fortsetzen.
Auch die Band Die Ärzte musste ihre Tour 2020 absagen und auf 2021 verschieben. Auftritte per Stream oder im Autokino waren keine Option für Farin Urlaub, Bella B. und Rodrigo González.
Unser Publikum muss sich aneinander reiben, einander riechen.
Wir wollen die Lieder live spielen, das kann man nicht und verpufft dann so ein bisschen. Mhm. Weil ein Lied, was man nur auf der Konserve hört, ist auch schön, aber ist halt nicht so, wie man es spürt und dazu rumspringen kann mit anderen.
Dem Corona-Lockdown konnten sie noch etwas Positives abgewinnen.
Wir haben sehr konzentriert arbeiten können im Studio.
Es gab keine Ablenkung, keine Freunde, die man treffen wollte, keine Filme, die unbedingt gesehen werden wollten. Es ist mehr Zeit mit Aufnehmen verbracht worden.
Ich glaube, es gibt viel mehr Kontakt auch von Musikern untereinander und so hatte ich das Gefühl.
Auch im Kino wurden viele Premieren abgesagt. Im März 2020 sollte der neue Bond No Time to Die starten. Dann wurde er verschoben und mit ihm die Hoffnung, dass es mit dem Kino wieder bergauf geht.
Bond. James Bond.
Sie sind nicht tot.
Hallo Q, ich habe Sie auch vermisst.
Der vorerst letzte Bond hatte über 750 Millionen Euro eingespielt. Jetzt hoffen Fans und Kinobetreiber auf März 2021. Auch die Schauspieler sind stark vom Corona-Lockdown betroffen. Matthias Matschke hatte in diesem Jahr nur 13 Drehtage.
Das ist im Verglichen mit anderen Jahren sehr, sehr, sehr wenig. Und diese zwei großen Projekte, die jetzt hätten kommen sollen, die sind alle auf diesen großen Berg von das machen wir im Frühjahr 2021 verschoben. Und wenn das alles stattfände, müsste ich zwischen Bulgarien und Köln fünffach sein.
Es wird ein lautes, lebendiges, aktives Jahr 2021 in der Kultur, wenn Corona es zulässt. Sänger Ray Garvey hat große Pläne.
Ich will unbedingt live spielen. Ich will unbedingt nach Irland. Ich will unbedingt Menschen wieder umarmen. Erkennen ohne Maske. Ich will unbedingt das Gefühl haben, dass wir das gemeistert haben und dass wir nicht zu viele Opfer davon haben. Ich glaube, 2021 wird ein Jahr von Klarheit. Ich glaube, dass im Sommer würden die ersten Konzerte geben mit Vorsicht. Im Sommer umarme ich dich, bis du umfällst.
Ray Garvey im Kuschelmodus, umarmen bis zum Umfallen. Viele Künstler hoffen auf ein sehr viel besseres Jahr 2021 und nicht nur sie. Das war SWR1 Sonntagmorgen, der erste in diesem noch jungen Jahr 2021 mit Hans-Michael Ehl. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und machen Sie es gut. Tschüss.